willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Planvoll und Neurotisch. Wir haben eine Extra-Episode, die wir einsprechen, und zu Gast haben wir, also das heißt ich und Martin Südmeier, zwei ganz besondere Gäste diesmal, und zwar Kai Grun und Dietrich Sturm von Klinisch Relevant. Das ist eine tolle Podcast-Plattform und Fortbildungsplattform, die über neurologische Fortbildungen alle Bereiche der Medizin abdeckt, bei denen ich auch mal zu Gast sein durfte. Und wir freuen uns sehr, jetzt einige Dinge noch mal zu vertiefen. Wir erzählen es gleich. Erstmal sage ich Hallo Kai, Hallo Dietrich. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, dass wir da sein dürfen.
Und auch Hallo Martin. Ich habe jetzt mal die Anmoderation übernommen. Geht's dir gut, Martin, da in Potsdam?
Lars, hallo, ich freue mich auch sehr. Das ist ja eine Steigerung. Wir waren ja schon mal zu dritt mit Herrn Heimann und jetzt sind wir zu viert. Ich freue mich auch sehr. Mal sehen, wie das in Abstimmung hier mit uns klappen wird, aber ich bin ganz zuversichtlich.
Wunderbar. Ganz kurz nochmal zu vertiefen. Unsere beiden Gäste sind beides auch Neurologen. Das heißt, es gibt hier die neurologische geballte Ladung. Und sie machen eben deutlich professioneller, als wir das versuchen, schon viel länger und viel erfolgreicher Podcasts. Aber ich darf kurz eben erwähnen, dass Dietrich Sturm leitender Oberarzt im Beteiligungshospital in Wuppertal ist und Kai Grun eine neurologische Praxis in Mettmann betreibt und auch konsiliarisch tätig ist in verschiedenen neurologischen Kliniken und eben medial das Projekt Klinisch Relevant betreiben. Ich hoffe, ich habe das so richtig mal zusammengefasst.
Das stimmt soweit, ja.
Das stimmt soweit, wunderbar. Ja, was wir vorhaben ist, Martin, wir hatten ja immer eine Rubrik Paper des Monats in unseren normalen Episoden gehabt und sind sehr viele Paper, die wert gewesen wären, vorzustellen. Viele wissenschaftliche Fachpublikationen neurologischer Art nicht drangekommen. Und jetzt haben wir nochmal eine Shortlist von 5 Arbeiten aus dem ersten Halbjahr 2022 zusammengestellt, die wir einfach hier kurz vorstellen und gemeinsam diskutieren wollen. Das ist sozusagen das Thema von Extra Episode 2 von Planvoll Neurotisch. Martin, willst du mal anfangen mit einem deiner Paper?
Ja, ich fange gerne an und ich finde die Idee sehr reizvoll, denn wir machen jetzt hier ein paar Spotlights und bringen das in den klinischen Kontext. Das ist ja unser primäres Ziel. Welche Auswirkungen hat das auf unsere Versorgungssituation? Und ich merke, ich werde hier zum Migräne-Experten, denn wir haben zuletzt ja über die neuen Antikörper mal gesprochen, diese CGRP, diese Calcitonin Gene-Related Peptides, die neu in der Behandlung der chronischen Migräne eingeführt wurden. Und es gibt noch eine spannende Publikation, die gerade in Neurology erschienen ist, die sich mit der Frage auseinandergesetzt hat, ob Akupunktur wirkt bei der Behandlung oder Prophylaxe der Migräne-Therapie. Und man hat zwei Gruppen aufgestellt, die man unterschiedlich der Akupunktur zugeführt hat. Und da bin ich überhaupt gar kein Experte. Die einen haben die Nadeln tief reingerammt bekommen. Und die Eindringtiefe war so 10 bis 20 Millimeter. Ich wusste gar nicht, dass man das so tief reinsteckt, aber gut. Und dadurch wurde das sogenannte De-Chi-Gefühl ausgelöst, das so ein elektrisierendes Schweregefühl offenbar macht bei den Betroffenen. Gegenüber einer Vergleichsgruppe, wo man nur sehr oberflächlich die Akupunkturnadeln eingeführt hat. Und das hat man über 8 Wochen gemacht bei Patienten mit chronischer Migräne. Das waren über 200 Patienten. Und man hat festgestellt, dass in beiden Gruppen die Anzahl der Schmerzattacken abnahm, also die Zahl der Migränetage, und zwar so im Mittel um 50%. Und nun war die große Frage, ist es alles nur Placebo-Effekt und bei den einen mehr Placebo, weil die Nadeln tiefer sitzen und irgendwie mehr elektrisierendes Gefühl machen? Oder ist es tatsächlich eine Wirkung der Akupunktur, die sowohl die effektive Akupunktur als auch die Scheinakupunktur betrifft? Wobei die Patienten mit tiefer sitzenden Nadeln eine etwas stärker ausgeprägte Reduktion der Kopfschmerztage hatten. Also hier in die Runde gefragt, Wer von euch verwendet Akupunktur zur Behandlung der chronischen Migräne aktiv oder wer hat Erfahrung damit?
Also ich kann ja mal anfangen, weder noch. Was wolltest du sagen?
Ich wollte gerade sagen, wir waren ja bei Charlie Gaul in Frankfurt zu Besuch, Dietrich und ich. Und der hatte mal gesagt, dass er gar nicht diese Kopfschmerzentität chronischer Spannungskopfschmerz, dass er die gar nicht so richtig anerkennt, sondern dass er denkt, das ist eher so ein Kontinuum mit der Migräne. Denn wenn ich es richtig gelesen habe, ist die Arbeit ja, fokussierte sie sich auf Spannungskopfschmerzen, ne?
Genau.
Chronische Spannungskopfschmerzen. Und deswegen, vielleicht liegst du da gar nicht so falsch, Martin, mit der Migräne. Aber Entschuldigung, ich bin dir ins Wort gefallen, Dietrich. Du wolltest was sagen
aber es geht im Prinzip in die gleiche Richtung. Also persönliche Erfahrung kann ich ganz kurz abhandeln, habe ich nicht, kann ich nicht und mache ich demnach auch nicht. Aber was ich bei dieser Studie auch fand, dass es ja Patienten, wie gesagt, mit diesem chronischen Spannungskopfschmerz, das ist ja so ein sehr hochselektives Patientengut ist. Ne? Also ja. Ich habe mich auch gefragt, wann sehe ich denn einen Patienten, der wirklich einen klar definierten chronischen Spannungskopfschmerz hat? Das setzt ja eine ungeheure Anzahl von Kopfschmerztagen voraus, die jetzt zumindest, wie gesagt, in meinem klinischen Setting ehrlich gesagt nicht auftauchen und wahrscheinlich, weiß ich bei euch ist, doch eher sich in Spezialambulanzen tummeln.
Ja. Ich muss es auch ergänzen, ihr habt vollkommen recht. Ich hatte es nämlich sozusagen unter dem Oberbegriff Migräne abgespeichert für mich, als ich die Arbeit gelesen habe oder gerade referiert habe. Denn ihr habt recht, es ist natürlich ein Spannungskopfschmerz, den die Patienten hatten. Wobei möglicherweise tatsächlich die Abgrenzung zur Migräne nicht immer ganz einfach ist.
Ja.
Ich habe auch keine Erfahrung. Was ist mit dir, Lars?
Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Ich kann vielleicht nur ergänzen, das ist ja auch ein anderes Cochrane-Review gibt, bei dem verschiedene andere Studien referenziert werden, die das alle auch gezeigt haben, dass es schon wohl einen Effekt der Akupunktur geben kann bei dieser Entität, aber da geht es tatsächlich um Spannungskopfschmerz. Und was ich aber besonders interessant fand bei der Arbeit, ist ja, dass die Scheinakupunktur, die eben nicht dieses Qi-Gefühl auslöst, die also nicht nach den Regeln der traditionellen medizinischen Medizin und der Akupunktur perfekt erfolgt, dass die ja eben auch eine relevante Reduktion der Kopfschmerzen erreicht hat. Es gab zwar einen signifikanten Unterschied zwischen sozusagen der Akupunktur, die dieses schwere Gefühl auslöst und die Scheinakupunktur, aber es ist eben nicht so, dass nur die entsprechende richtige Akupunktur in den Kopfschmerz reduziert. Und das fand ich ehrlich gesagt das interessantere Ergebnis an dem Ganzen, weil man dann natürlich ein bisschen klar sagen kann, okay, das ist zwar signifikant der Unterschied, aber scheint ja offensichtlich nicht ganz so wichtig zu sein, wie man das macht. Jetzt reden wir uns ja alle um Kopf und Kragen, aber das wird ja auch da auch kritisch diskutiert. Ne? Also wie wichtig ist dieses Qi-Gefühl? Das ist für mich die Frage. Oder ist es nicht einfach eine unselektive Manipulation in der Muskulatur, die hier schon zu einer Schmerzreduktion führt?
Noch eine Frage an Kai.
Ja.
Wenn jemand bei dir in der Praxis nach Akupunktur fragt, würdest du ihn da unterstützen oder eher nicht?
Ja, also genau, das wollte ich gerade so ein bisschen erzählen, dass solche Patienten häufig eigentlich in meiner Praxis so sind, also mit, sage ich jetzt mal, einem chronischen Kopfschmerz, der so vom Schmerzcharakter diesen Spannungskopfschmerz erfüllt, also dieser dumpfdrückende Kopfschmerz. Und ich finde es eigentlich spannend, was da in dieser Studie steht, beziehungsweise es ermutigt mich, die Patienten, die ja häufig ganz spezifisch danach fragen, also wie ist das eigentlich mit der Akupunktur, die auch zu unterstützen und zumindest denen das mal anzubieten. Also ich kann es leider auch nicht. Habe schon mehrfach darüber nachgedacht, das mal zu lernen, aber das ist ja wirklich was sehr, sehr zeit- und kostenintensiv ist. Aber limitierend ist ja häufig auch so, bei der klassischen Therapie mit den Trizyklikern oder mit Amitriptylin, Mirtazapin, Trimipramin, dass manche Patienten da wirklich einfach sehr, sehr große Berührungsängste haben mit den Medikamenten, weil sie die Packungsbeilage gelesen haben oder weil sie auch Kontraindikationen haben oder weil sie vielleicht auch schon kognitive Einschränkungen haben. Und deswegen, also das wäre auf jeden Fall für mich ein Grund zu sagen, okay, man versucht das mal. Aber da muss ich sagen, ich habe jetzt auch keinen in meinem Netzwerk, wo ich jemanden hinschicken könnte. Also ich müsste das wieder diesen Ball zurückspielen an meine Patienten und sagen, suchen Sie sich mal jemanden. Ich meine, es gibt ja gute Websites, wenn ich richtig informiert bin, wo man das suchen kann, wer ein A oder B oder wie die Diplome heißen hat, was die Akupunktur betrifft. Aber ja, jetzt so jemand, der in meinem Netzwerk ist und den ich persönlich kenne, habe ich leider nicht. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Auch okay. Nicht. Aber damit enden wir hier genau. Und wir gehen über zum zweiten Paper.
Also wir fassen zusammen, wir finden es interessant, wir würden Patienten auch unterstützen in ihrem Anliegen, sind nicht ganz davon überzeugt, ob es wirklich jetzt die lupenreine Akupunktur sein muss oder ob da auch andere Faktoren eine Rolle mitspielen. Und wenn wir jemanden kennen würden bei uns in der Nähe, der das kann, würden wir durchaus unterstützend sein. Kann man das so, sind wir uns da einig? Wir haben so viel Evidenz, es war Neurology publiziert, also es war jetzt auch nicht irgendeine Publikation, die sauber gemacht war, muss man eben auch sagen. Ne? Sorry, ja, Martin, jetzt bist du wieder mit dem nächsten Thema dran.
Nächste Publikation, die sich beschäftigt mit der Frage Covid-19 und der erfolgreichen Schlaganfallbehandlung. Da hat man Daten angeguckt zwischen März 2020 und Juni 2021 an 15.000 Patienten, die eine Akutbehandlung bekommen haben. Entweder eine Thrombolyse, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, und oder eine Thrombektomie, also wo man mechanisch mit oder ohne Lyse den Gefäßverschluss entfernt hat, und hat sich angeguckt, wie ist das bei Patienten, die kein Covid haben, im Vergleich zu Patienten, die Covid haben, symptomatisch oder asymptomatisch, hinsichtlich des Outcomes akut und im Langzeitverlauf. Und man hat insgesamt bei diesen 15.000 eingeschlossenen Patienten ungefähr 1.000 identifiziert, die an Covid erkrankt waren. Da hat man gesehen, dass es vermehrt zu Blutungskomplikationen nach Akutintervention gekommen ist bei diesen Patienten, die an Covid erkrankt waren. Und man hat gesehen, dass die Sterblichkeitsrate innerhalb der ersten 24 Stunden und nach 3 Monaten bei Patienten, die Covid hatten und symptomatisch Covid hatten, erhöht war. Also die wirklich eine Covid-Symptomatik mit Aufnahme ausgeprägt hatten. Und man hat zusätzlich gesehen, dass im Langzeitverlauf nach 3 Monaten der Behinderungsgrad stärker ausgeprägt war bei Patienten, die Covid hatten. Und da betraf es die Gruppe der symptomatischen als auch des asymptomatischen, und hat daraus rückgeschlossen, dass natürlich eine Akutversorgung beim Schlaganfall sinnvoll und notwendig ist, auch wenn man an Covid erkrankt ist, aber dass die Wirksamkeit offenbar eingeschränkter ist im Vergleich zu Schlaganfallpatienten, die eben nicht an Covid erkrankt sind, und dass offenbar auch die Erkrankung schweren gewissen Einfluss hat. Was bedeutet dies für uns in der Praxis? Dietrich, du bist in Wuppertal ja auch in der Akutklinik unterwegs. Habt ihr da selber solche Erfahrungen gemacht?
Ja, natürlich jetzt nicht systematisch evaluiert, aber ich kann mich schon auch an Patienten erinnern, die an der Kombination symptomatische Covid-Infektion und schwerer Schlaganfall dann letztlich auch verstorben sind. Das heißt natürlich im Umkehrschluss auch nicht, dass sie nicht an der einen oder anderen Sache isoliert verstorben wären. Ich glaube, was wir alle beobachten konnten, war ja, dass es vor allem während der ersten und zweiten Welle vor allem Patienten waren mit schweren Schlaganfällen, die in die Notaufnahmen gekommen sind. Vielleicht auch ein bisschen verspätet, also dass sie diese ganz leicht Betroffenen auf einmal gar nicht mehr aufgetaucht sind. Zumindest war es bei uns so, und ich kann das ein bisschen für Nordrhein-Westfalen noch mit überblicken. Es gibt ja auch Zahlen von der DSG, die auch das ganze periprozedurale Handling so um eine Thrombektomie herum und Thrombolyse beleuchtet haben, wo ja auch Verzögerungen einfach im Ablauf nachgewiesen worden sind, die natürlich dann, wenn ein Zeitverzug entsteht, sich auch potenziell negativ auf Outcome auswirken können. Und wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass ja eine Covid-19-Erkrankung irgendwie auch als Endothel-Miterkrankung gesehen wird, kann man sich ja sicherlich auch die zerebrovaskulären Komplikationen herleiten, sodass das erstmal für mich stimmige und konsistente Daten sind, die ich aus der klinischen Praxis so teilen kann, erstmal dem Eindruck nach.
Vielleicht darf ich, ich sehe das auch ganz genauso. Ich will ein paar Dinge kurz übersetzen, weil wir haben ja hier, wir sind jetzt in der Neurologengruppe, aber die Zielgruppe unseres Podcasts ist, wir versuchen ja sozusagen das hinzubekommen, dass sich Fachleute abgeholt fühlen, aber auch Laien hören oder Nicht-Mediziner hören viele Podcasts. Deswegen will ich das eine oder andere vielleicht ganz kurz übersetzen, was du gesagt hast,
Sehr nett.
dass man einfach vielleicht zusammenfassen kann.
Das war
Also
sozusagen
erstmal,
Chinesisch gerade von
das ist
Dietrich, oder? Genau.
Chinesisch, genau.
Ja.
Also man kann, glaube ich, zusammenfassen, dass die Kenntnisse über Covid jetzt so sind, dass ein großer Teil der Gehirnmanifestation gar nicht unbedingt durch eine direkte Entzündung des Gehirns und auch nicht durch einen Autoimmunprozess der Gehirnstrukturen schwerpunktmäßig entsteht. Das sind auch Teilfaktoren, aber ein großer Faktor scheint tatsächlich zu sein, das hast du sogar mit Endothel-Dysfunktion beschrieben, dass sich einfach die Blutgefäße entzünden. Und das nicht nur im Gehirn, aber eben auch im Gehirn. Und dass das wohl begründet, dass Schlaganfallbehandlungen komplikationsträchtiger sein können und auch Schlaganfälle mit getriggert werden können. Und du hattest das periprozedurale Prozedere bei Thrombektomiebehandlung, das wollte ich auch gerne noch mal laienverständlich übersetzen, dass es also Menschen gibt, die große Schlaganfälle haben, das habt ihr ja, war ja auch vor Wort, die großen Schlaganfälle können durch Corona mit sozusagen mit ausgelöst werden und auch von einer komplikationsträchtiger werden. Und es gibt ja ein Verfahren, wir hatten das in vorigen Podcasts ja auch schon mal geschildert, dass man mit einem Katheter in die größeren Schlagader des Gehirns reingehen kann und versuchen kann, Verstopfung aufzulösen. Und dass dieser ganze Prozess drumherum anscheinend bei Corona-Patienten komplikationsträchtiger ist in der Behandlung und gleichzeitig auch solche Fälle häufiger zu sein scheinen. Das scheint in der Studie zu sein und das hattest du auch beobachtet bei deinen Patienten Wuppertal. Habe ich das richtig übersetzt jetzt?
Das hast du genau ganz lieb, wenn ich da so ein bisschen über das Ziel
Alles
hinausgeschossen
gut.
bin. Ja, aber das hast du noch mal ganz, ganz toll und hoffentlich allgemein verständlich übersetzt.
Genau.
Und
Gut.
dürfen wir eine praktische Konsequenz direkt nochmal ableiten? Denn wir sehen ja gerade, es gibt ja wieder, sowohl hier in der Klinik als auch, finde ich, im persönlichen Umfeld, es sind immer wieder jetzt auch Fälle von Corona-Betroffenen. Also die Pandemie ist zwar irgendwie als offiziell beendet erklärt worden von Teilen der Bevölkerung, aber es gibt
Ist
ja doch wieder vermehrt Corona-Fälle.
Joe Biden Teil der Bevölkerung von
Joe
Deutschland?
Biden hat es, glaube ich, offiziell beendet.
Ja.
Ja, ist Teil der Bevölkerung und nebenbei noch der amerikanische Präsident. Aber, was, glaube ich, wichtig ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist, auch wenn Sie eine Corona-Infektion derzeit haben, aber plötzlich eine Schlaganfallsymptomatik erkennen, kommen Sie bitte sofort in die Klinik. Denn, auch das hat ja die Studie gezeigt, Lars, wir können weiterhin sehr effektiv auch in der Akuttherapie den Schlaganfall behandeln und selbst natürlich auch bei Corona-Infizierten. Und es ist absolut zwingend notwendig, dass Sie kommen, auch wenn da vielleicht der Outcome am Ende etwas schlechter war. Also bitte nicht wegen einer Corona-Infektion in diesem Fall zu Hause bleiben, sondern dann auch wirklich in die Notaufnahme kommen, wenn man eine Schlaganfallsymptomatik hat, und zwar umgehend.
Wichtiger Hinweis und auch mit leichten Symptomen, wie gesagt, wenn in Anführungsstrichen nur der Arm kribbelt oder nur das Bein.
Genau. Hattest du ja auch, Dietrich, auch eben nochmal gesagt, dass gerade in der ersten Welle, das war ja ganz klar, haben die Daten ja gezeigt, dass die Schlaganfallbehandlungshäufigkeit zurückgegangen ist in deutschen Kliniken oder weltweit. Wahrscheinlich aus Angst der Patienten in die Klinik zu kommen. Aber das ist, glaube ich, nur in der ersten Phase gewesen. Und danach hat sich das alles wieder eingependelt. Und das aber auch gut so, dass
Da
man
würde ich auch
das.
mitgehen.
Ja.
Und das lässt mich übergehen zu meinem letzten Paper, was ich vorstelle. Danach bist du dran, Lars. Das ist in BMC Geriatrics gerade publiziert worden. Da ging es um die Frage, wie war eigentlich die Versorgungssituation bei Demenzpatienten im Jahr 2020? Und man hat interessante Beobachtungen gemacht. Einmal war die Sterblichkeit bei diesen Betroffenen im Rahmen der Corona-Pandemie erhöht. Da gibt es ja mittlerweile auch multiple plausible Daten zu, dass gerade diese vulnerable Gruppe doch zum Teil schwer getroffen wurde von dieser neuen Infektionserkrankung, die Versorgungssituation eingeschränkt war. Und das fand ich interessant, dass die Diagnose Demenz seltener gestellt wurde und unspezifischer gestellt wurde, woraus die Autoren geschlussfolgert haben, dass möglicherweise der Weg in die Versorgungssituation eingeschränkt war und dass eben tatsächlich die Demenzdiagnosen seltener und unspezifischer gestellt wurden und dass das sicherlich auch eine Implikation auf die Bevölkerung hatte, was dieses Erkrankungsbild anbelangt. Wie ist da deine Erfahrung, Kai, in der Praxis?
Als ich die Arbeit gelesen habe, habe ich gedacht, ja, das ist ja total plausibel und auch ein bisschen, wie soll ich sagen, wenig überraschend, weil einfach so viele Kapazitäten, so viel Kraft in die Behandlung der Pandemie oder das Management der Pandemie geflossen sind. Auf der anderen Seite denk ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir solche Arbeiten haben, um das zu dokumentieren, um natürlich auch für die Zukunft daraus zu lernen. Also es ist ja dramatisch und schlimm zu sehen, dass insbesondere solche vulnerablen Patientengruppen, wie du gerade gesagt hast, dass die hinten rüberfallen und dass die schlechter versorgt werden. Und das war sicherlich auch bei anderen Patientengruppen so. Der Schlaganfall ist ja eine Erkrankung, die ihr gerade angesprochen habt. Patienten sind später in die Notaufnahme gekommen und das ist eine Erkrankung, die ja hochakut ist, aber auch die Demenzpatienten brauchen unsere Aufmerksamkeit, unsere Behandlung. Das ist ganz klar und deswegen, das deckt schon meinen Eindruck, dass die Leute viel weniger in die Kliniken, aber auch in die Praxis gekommen sind und dass viele Menschen einfach auch isoliert und eingeschlossen in Anführungszeichen in ihren Altersheimen, Seniorenheimen waren und wenig Zugang zu medizinischer Versorgung hatten. Und das ist was natürlich so nicht stehen gelassen werden kann. Ja,
was wolltest du sagen, Martin? Und immer noch, würde ich sagen. Also ich glaube, der ambulante Sektor, der lief auch in der Corona-Zeit relativ stabil durch und hat eine gute Versorgungssituation dargestellt. Relativ stabil. Yeah. Ich sehe dich deinen Kopf etwas schütteln, aber ich glaube, im Vergleich zu der stationären Versorgung sicherlich deutlich stabiler. Aber wenn man in die Krankenhauslandschaft reinguckt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Lars, oder bei dir, Dietrich, die Patienten haben immer noch eine hohe Hemmschwelle, in Krankenhäuser reinzugehen. Also das sehen wir durchaus, dass der Zuspruch oder die Nachfrage von Patienten auf stationäre Behandlung weiterhin geringer ist als noch vor Pandemiezeiten. Wie ist es bei euch, Dietrich?
Das pendelt sich so langsam wieder ein, würde ich sagen, bei uns. Aber ich gebe Karl recht, gerade jetzt in der Psychiatrie, in der Gerontopsychiatrie, ich weiß jetzt nicht, wie es speziell in Schweden ist, wo ja diese Studie auch maßgeblich mit durchgeführt wurde, gibt es ja ganz viele aufsuchende Therapieverfahren, also wo der Patient quasi zu Hause von einem Therapieteam besucht wird mit ganz unterschiedlichen Indikationen oder Erkrankungen. Und sowas, es ist ja letztlich eine Binsenweisheit, dass sowas mit Sicherheit ja als erstes hinübergefallen ist. Ja. Und da einfach sicherlich viele Leute in was auch immer für Krisen gelaufen sind, auch unabhängig von Demenzerkrankungen.
Und genau. Ich glaube, das ist auch wichtig, du hast gerade mal erwähnt, dass das eine Studie aus Schweden war. Ne? Und da muss man sich lieber das ganze Corona, und zwar in der ersten Welle, glaube ich, ne? Oder im Jahr 2000. Mhm. Und das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Versorgungssituation. Also wir haben jetzt gerade unsere Erfahrung geteilt, die wir gemacht haben. Aber man muss natürlich immer daran denken, dass gerade in Schweden ja der berühmte schwedische Sonderweg war. Und dann natürlich dieser Faktor, wir lassen die Gesellschaft laufen, versuchen aber vulnerable Gruppen vom Virus zu isolieren, da vielleicht auch nochmal eine ganz besondere Rolle spielt. Ne? Und das ist dann sozusagen der Kollateralschaden von sowas natürlich dann, der dann da vielleicht nochmal stärker, habt ihr jetzt keine Daten zu, aber könnte ich mir vorstellen, dann nochmal stärker reinhaut, als das jetzt vielleicht in anderen Ländern war. weiß ich jetzt nicht, aber das muss man vielleicht zumindest mit dazu erwähnen, dass es in Schweden war. Und ich finde, was man auch dazu erwähnen kann, ist, dass die ja auch schreiben, dass die es verglichen haben mit Versorgungssituationen ab 2015 und dass die schon ab 2015 ein Heruntergehen der Alzheimer-Diagnosen detektiert haben, was dann in der Corona-Pandemie noch weiter runter absackte. Das hat also irgendwas beschleunigt, was vorher offensichtlich schon da war. Und das kann vielleicht auch mit der Art und Weise, wie man Demenz diagnostiziert, zu tun haben. Ich glaube eher nicht, dass es damit zu tun hat, dass weniger tatsächlich weniger Demenz gegeben hat. Oder wie,
vielleicht gibt es auch in Schweden weniger Demenzkranke. Perspektivisch. Also möglicherweise sollte man doch auswandern. Vielleicht war der Sonderweg. Aber man weiß es nicht. Gib uns eine Zusammenfassung, Lars, zu diesem Paper, denn dann gehen wir weiter.
Das kann man doch schon als Zusammenfassung gelten lassen, oder? Also ich fasse nochmal zusammen. Wir haben eben einmal gesehen, dass Schlaganfälle gehäuft auftreten können und auch die Schlaganfallversorgung bei Patienten, die Corona-infiziert waren, ein Problem waren. Und jetzt haben wir sozusagen das ist die Kehrseite der Medaille nochmal gehört, dass die wahrscheinlich die Maßnahmen gegen Corona eben auch medizinische Kollateralschäden erzeugt haben, insofern, dass die Versorgung von Demenzpatienten, zumindest in Schweden, hier sich verschlechtert hat und auch die Häufigkeit, überhaupt Demenz zu entdecken, sich verschlechtert hat. Und dass Martin nach Schweden auswandern möchte, weil er also denkt, dass vielleicht einfach da vorher schon weniger Demenz die Rolle waren, aber das ist jetzt nicht evidenzbasiert, diese Vermutung.
Sind nette Menschen, ein schönes Land. Wobei Potsdam ist mir noch ein Liga. So, Lars, du bist dran.
Ich bin schon dran. Ja, wir haben jetzt ein bisschen mit der Zeit zu kämpfen. Deswegen will ich mal ein bisschen, wir wollten ja eine Kurzsession machen. Und deswegen will ich jetzt meine Einleitung ein bisschen kürzer machen und vielleicht aber das gemeinsame Diskutieren möchte ich so lassen, wie es war. Wenn ihr damit einverstanden seid. Also ich habe nochmal ein Paper aus Brain von unseren Kieler Kollegen gefunden, wo es darum geht, den Bluttest bei Parkinson. Also Parkinson ist ja eine Erkrankung, ähnlich wie die Demenz, ist die Parkinson'sche Erkrankung eine neurodegenerative Erkrankung, das heißt, da kommt es zu Abbauprozessen im Gehirn, wir können die nicht stoppen und diagnostizieren tun wir den Parkinson ja dadurch, dass wir als erfahrene Neurologen von außen sehen, dass die Bewegungsmangel, die Bewegungsarmut, die mit dem Parkinson einhergeht, dass wir das beobachten können, dann gewisse Kardinalsymptome, eben Bewegungsmangel oder auch zum Teil Muskelsteifigkeit oder Zittern sehen und dann im Grunde anfangen zu behandeln und anhand unserer Symptomkonstellation schon sagen, jemand hat eine Parkinson-Erkrankung, aber es gibt eben auch Unterformen von Parkinson, die manchmal ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten sind und wir können nicht richtig beweisen, wer Parkinson hat durch einen Labortest. Sondern wir müssen da kompliziertere nuklearmedizinische Verfahren anwenden und den Dopaminspiegel im Gehirn messen und das sozusagen indirekt anschauen. Und wonach natürlich alle suchen, ist ein Bluttest, mit dem ich diagnostizieren kann, ob jemand diese Abbauprozesse im Gehirn hat oder vielleicht schon frühzeitig detektieren kann, bevor er selbst merkt, dass er sozusagen bereits laufende Abbauprozesse hat. Und dann vielleicht, wenn wir irgendwann mal eine heilende Methode haben, dagegen steuern können. Und in diesem Bereich sind eben die Kieler Kollegen, haben jetzt Daten vorgelegt, mit der sie im Blut Eiweiße, die eigentlich aus Nervenzellen sind, finden können und dieses Alpha-Synuclein, was bei Parkinson eben diese Ablagerung macht, mitdetektieren können, einen Bluttest und haben tatsächlich 30 Parkinson-Patienten und 50 Kontrollprobanden damit mit einer sehr hohen Sensitivität unterscheiden können, also konnten das sehen bei Patienten, die schon Parkinson hatten und sagen aber, sie müssen das noch weiter testen und vor allem auch diese Frühdetektion noch weiter bearbeiten. Aber wir sind einen deutlichen Schritt weiter gekommen, wohl daran, diesen Bluttest vielleicht bald zu haben. Was denkt ihr, ist der Bluttest hilfreich? Was ist so eure Prognose, wann kommt sowas? Und wenn sowas da wäre, vor allem auch in der Praxis, würden wir es einsetzen? Würden wir es vielleicht sogar einsetzen, wenn jemand noch keine Symptome hat, um so ein bisschen zu screenen? Wenn jemand sagt, mein Vater hatte Parkinson und ich würde gerne wissen, ob ich es auch schon habe. Also wie sehen wir diesen Bluttest? Gibt es da Meinungen von euch?
Ja, ich würde den Ball eigentlich gleich zurückspielen zu euch beiden, weil ihr ausgewiesene Spezialisten seid für Parkinson.
erkrankt. Dafür haben wir euch jetzt eingeladen, oder
was? Ich hätte konkret echt mal drei Fragen an euch. Die eine hast du ja gerade schon angerissen. Wer ist eigentlich geeignet für, bei wem soll dieser Bluttest gemacht werden und wann? Es gibt ja durchaus Symptome, die der Bewegungsstörung vorausgehen. Es gibt Schlafstörungen zum Beispiel, die relativ spezifisch sind oder als, so als Vorläufersymptomen gesehen werden können. Also wen würdet ihr beiden einem solchen Bluttest unterziehen? Die zweite Frage wäre, diese Eiweißablagerung, die du jetzt ja angesprochen hast, die findet man ja auch schon länger in anderen Körpergeweben. Zum Beispiel in der Haut hat man das auch schon nachgewiesen. Also wo ist jetzt der Mehrwert quasi dieses Bluttest? Das ist ja immer noch nicht kommerziell erhältlich. Und die dritte Frage, ganz kurz, es gab jetzt ja kürzlich publiziert Therapiestudien, die das Ziel hatten, dieses Eiweiß quasi kaputt zu machen und so die Erkrankung therapeutisch zu beeinflussen, die ja keinen signifikanten Effekt gezeigt haben, also keinen messbar wirksamen Effekt. Und seht ihr dann das Alpha-Synuclein wirklich eher so als Biomarker der Erkrankung oder als Therapieziel?
Darf ich auch nochmal, Didi, ich wollte übrigens genau das gleiche Manöver machen wie du. Also ich fand das auch total, ich dachte, das ist ein Ball, den müssen wir zurückspielen. Ja. Ganz kurz, damit wir auch die Zuhörer abholen.
Ja.
Das Spannende ist ja an der Parkinson-Erkrankung, dass die ja häufig Jahrzehnte subklinisch verläuft. Das heißt, dass die Patienten nichts davon merken. Und deswegen wäre halt so ein Biomarker, wenn man denn eines Tages eine effektive Therapie hätte, wäre natürlich dann sehr, sehr spannend. Aber genau, also die Fragen, die du gerade gestellt hast, Dietrich, super, hätte ich fast genauso gestellt.
Das freut mich. Martin, wollen wir mit der letzten Frage anfangen? Weil das hatten wir in unserem Podcast ja beim letzten Mal schon als Thema. Da können wir vielleicht sozusagen den Link zu der Vorepisode machen, können sich die Leute auch anhören. Und da hattest du ja die Studien auch vorgestellt, die beiden New England Journal-Studien, die im August erschienen sind. Zur Frage, ob es ein therapeutisches Target ist, ne? Kann man sagen, ja, ist ein therapeutisches Target, aber es hat sich bisher, aus welchen Gründen auch immer, hat es nicht funktioniert bisher, oder?
So kann man es beschreiben. Es gibt auch Leute, die mittlerweile an dieser Alpha-Synuclein-Hypothese sozusagen etwas zweifeln, ob das wirklich das richtige Target ist. Aber, also um die Frage zu beantworten, bisher haben wir keine kurative Behandlung. Und alles, was in die Richtung ging, ist bisher leider gescheitert. Also, Lars, brauchen wir so einen Bluttest?
Genau, also der Vorteil vom Bluttest, das war dann Teil 2. Wir gehen ja davon aus, dass wahrscheinlich das irgendwie ins Gehirn von außen kommt und dann irgendwann sich sozusagen die Peripherie wieder rausbreitet, die Pathologie, deswegen dann irgendwann auch in Hautnerven zu finden ist, ne? Oder Hautstrukturen. Und natürlich wäre es einfacher, wenn durch eine Blutabnahme als durch eine Biopsie etwas zu diagnostizieren. Insofern sind Bluttests immer von der Praktikabilität gut, grundsätzlich. Das ist vielleicht Teil der Frage. Die andere Frage ist natürlich relevanter. Wann und bei wem würde uns denn das was nutzen? Und ich glaube, das können wir den Ball wieder zurück nicht beantworten, weil wir eben, wie ich gerade schon erwähnt hatte, also das sind jetzt erstmal erste Studien, die zeigen, dass es technisch geht und dass man klar definierte Parkinson-Patienten dafür wahrscheinlich mit detektieren kann, mit dieser Art von Test. Aber ab welchem Stadium, ab welcher Phase wir das machen können, das ist ja die Frage, ob wir da irgendwann technisch hinkommen, weil dann wird das natürlich auch als diagnostisches Tool erst interessant, dass ich jemanden, bei dem ich gar nicht weiß, ob er Parkinson hat, dass ich den damit detektiere. Und dann muss natürlich auch die Sensitivität und die Spezifität irgendwie, also die
Testgenauigkeit.
Die Testgenauigkeit auch so hinhauen, dass ich da was von habe. Also jemanden, von dem ich klar weiß, der hat Parkinson, im Blut habe ich auch, ja, der Test hat das auch belegt. Das ist ja nicht das, was wir wollen. Und ich glaube, da von der technischen Machbarkeit dieses Tests, ob das wirklich passieren wird, hängt auch ab, ob man es dann einsetzen wird, glaube ich. Und wo würden wir es einsetzen? Bei Patienten, bei denen ich mir nicht sicher bin, ob es ein Parkinson ist, bei bestimmten Tremorerkrankungen, bei Unterformen von Parkinson, wo ich genau wissen will, welche Form von Parkinson ist das jetzt, und wo auch die genetische Diagnostik ja man diskutiert, bei Patienten, die vielleicht eine Familienkonstellation haben, die gern wissen wollen, werde ich das irgendwann entwickeln. Und da kommen wir natürlich in ein ganz schwieriges Fahrwasser rein. Kai hatte das ja angedeutet. Ist wahrscheinlich, wenn der Bluttest sehr sensitiv ist, wird er ja vielleicht bei Patienten das auch schon detektieren können, möglicherweise in Zukunft, wenn er es sonst gar nicht merkt. Und dann würde ich es ehrlich gesagt nicht einsetzen, selbst wenn das jetzt ginge, es sei denn, ich habe auch ein therapeutisches Angebot. Weil sonst mache ich dem Patienten ja wirklich nur Kopfkino. Ja. Deswegen wird ja auch bei Alzheimer von allen möglichen Apo-Tests und sowas abgeraten, weil solche Dinge erst dann Sinn machen, wenn ich auch eine krankheitsmodifizierende Therapie habe. Und ich denke, das muss man immer zusammendenken. Diagnostik und Therapie. Oder, Martin?
Absolut, finde ich.
Ja, absolut. Finde ich auch. Und das war ein schönes Abschlusswort, um überzuleiten zu deiner nächsten Arbeit.
Habe ich noch was? Ach, nochmal Diagnostik. Ne? Genau, jetzt sind wir zum Thema Alzheimer. Alzheimer ist ja auch ein Abbauprozess im Gehirn, auch eine neurodegenerative Erkrankung, also eine Form von Demenz. Und jetzt ein anderes Verfahren, wo es auch darum geht, zu gucken, hat jemand Alzheimer oder nicht. Und wir gucken ja unter anderem Nervenwasser an bei Alzheimer. Wir untersuchen die genaue Eiweißzusammensetzung im Nervenwasser. Wir gucken psychologisch an, sind die Gedächtnisstörungen typisch? Und wir gucken auch auf die Kernspintomographie, also auf die Tomographie, und versuchen ungefähr zu gucken, gibt es Abbauprozesse im Gehirn an der passenden Stelle, dort im Bereich, wo die Gedächtnisfunktionen lokalisiert sind. Und jetzt gibt es publiziert in, Nature Subjournal, Nature Communications Medicine, glaube ich, genau. Gab es jetzt eine technische Untersuchung, nämlich ein Algorithmus, Artificial Intelligence Algorithmus, der die MRT-Bilder analysiert hat und geguckt hat, wie treffend kann er Alzheimer-Gehirne rausfiltern. Und das hat erstaunlich gut funktioniert, aber das dauerte, wie lange dauert das in diesem Rechner? Der hat 115 Hirnregionen untersucht und ich glaube, das war relativ sensitiv, aber es dauerte, glaube ich, 10 oder 12 Stunden, die Analyse mit so einem Hochleistungsrechner. Ist also für die klinische Routine noch nicht geeignet, aber vom Prinzip sah es schon mal nicht schlecht aus. Was ich ein bisschen erstaunlich fand, dass das MRT mit einer niedrigen Feldstärke, 1,5 Tesla, was eigentlich nicht so genaue Aufnahmen macht, bei der hat es besser funktioniert als neuere Geräte, die 3 Tesla haben, die genauere Aufnahmen vom Gehirn machen. Da ist der Algorithmus dann offensichtlich nicht so sensitiv und eher überfordert, weiß ich nicht genau. Ich fand es aber interessant, dass es zumindest jetzt schon Programme gibt, die irgendwie das rausfischen können und das Alzheimer-Gehirn erkennen können. Was denkt ihr dazu?
Also ich war total überrascht und fasziniert davon, bis ich dann diese Zahl 12 Stunden gelesen habe. wobei man sagen könnte, ja mein Gott, dann dauert es halt 12 Stunden und dann muss der Algorithmus halt darüber rechnen. Was ich mir gedacht habe, ist, wenn ich Patienten ambulant zum MRT schicke, dann ist es ja so, dass die Patienten sehr unterschiedlichen Praxen untersucht werden. Und es ist schon so, dass ich das Gefühl habe, das ist häufig keine gute Bildgebungsqualität bei meiner Fragestellung. So. Also die wenigsten Radiologen fokussieren dann tatsächlich auch auf die Fragestellung, die ich habe. Also gibt es eine Hippocampus-Atrophie zum Beispiel? Ja, sind die entsprechenden Hirnareale atrophiert oder könnte vielleicht was anderes eine Rolle spielen, sondern das sind halt sehr, ich muss halt selber nachschauen und selber nachfragen. Deswegen, also ich finde das sehr spannend, den Algorithmus und die Herangehensweise, aber es hört sich auch irgendwie ein bisschen spooky an, weil ich das Gefühl habe, ja, der rechnet da irgendwas und dann kommt am Ende raus, Alzheimer ja oder nein. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich bin nicht in die Tiefe dieses Papers vorgedrungen. Vielleicht könnt ihr das ein bisschen erklären, wie er das macht. Also das hat ja auch einen sehr langen Lernprozess wahrscheinlich für diese AI oder KI beinhaltet, oder?
Ja, Martin, du bist der Morphometrie-Spezialist und hast morphometrische...
Ich schweige dazu auch. Ich habe es auch versucht zu lesen, dieses Paper, was hast du ja vorgeschlagen, ja. Aus Communications Medicine. Ich bin ab Seite 3 dann absolut gescheitert, weil das ein hochtechnisches und mit KI bestücktes Manuskript ist. Also Lars, was denkst du dazu, also zu der technischen Auswertung?
Entschuldigung. Ich sage jetzt einfach mal, es ist ein Beispiel, wie hochkompliziert moderne diagnostische Verfahren sind und gleichzeitig, kommt der Politiker-Antwort, gleichzeitig zeigt uns das eine Lösung und ein Problem auf. Nämlich, dass wir irgendwann, und die Radiologie wird ja als Beispiel genannt, als angeblich der erste Bereich, bei der Ärzte verzichtbar sind und Maschinen die Diagnose stellen. Und das zeigt eigentlich, glaube ich, das Paper ganz gut. Wir sind schon überfordert als Fachleute, zumindest neurologische Fachleute und Martin auch Imaging, dann diese IT-Details überhaupt zu verstehen und sind aber nachher in der Situation, dass wir vielleicht in 5 oder 10 Jahren Patienten vor uns sitzen haben, die sagen hier, da hat einer auf den Knopf gedrückt und er sagt, ich habe die und die Erkrankung, kannst du mir das mal interpretieren? Und ich glaube, das ist die Herausforderung. Es muss Experten geben, die sowas programmieren und verstehen können. Aber es wird weiterhin den Arzt geben müssen, der das auf Plausibilität, erstmal muss eine Hypothese, glaube ich, in so einer KI reingegeben werden, die wir sozusagen nachverfolgen, ob das schlüssig ist, und der das einordnet und eben schaut, welche anderen Kriterien habe ich, würde ich das nach meinem Educated Guess auch so sehen. Ich glaube, das ist meine Antwort darauf, dass das einfach zusammenspielen muss. Und wenn ich kurz ein anderes Beispiel, was ich kürzlich gesehen hatte, da ging es um Tremoranalyse, also Analyse von Zittererkrankungen und künstliche Intelligenz in Algorithmen. Und da gab es letztens, ich weiß gar nicht mehr, welches Paper das war, oder bei der Movement Disorders Gesellschaft und auch auf dem klinischen Neurophysiologie-Kongress rege diskutiert. Da gab es überhaupt wenig Match, wenig Übereinstimmung von Expertenblick der Tremor-Klassifikation an Erkrankungen und Computeralgorithmus-Klassifikation. Also es scheint tatsächlich Situationen in der Medizin zu geben, bei der ich, wenn ich möglichst objektiv alle Messwerte übereinander lege, da ich zu einem konträren Ergebnis kommen kann als der Experte, der das seit 20 Jahren macht und das für sich einstuft. Und ich glaube, dieses Paper ist ein schönes Beispiel dafür, dass das unsere Hauptherausforderung ist und dass die KI vielleicht in ihrem Bereich richtig liegen mag, aber es muss irgendwie ja, die globale Übersicht der Situation auch noch mit einfließen und beides zusammen muss matchen, damit ich einen Patienten das auch so verkünden kann. Komplizierte Antwort, aber würdet ihr da mitgehen mit den Überlegungen?
Sehe ich ähnlich. Gerade beim Thema Alzheimer oder beim Thema Demenzerkrankung finde ich, irgendwie ist das doch eigentlich noch eine klinische Diagnose. Ne? Also haben diese Gedächtnisstörungen, haben die eine Alltagsrelevanz? Wie betroffen ist der oder die Einzelne? Und das zeigt aus meiner Sicht doch irgendwie so die Extrempole, in denen sich die Medizin bewegt. Ne? Man kann ja einfach ein Demenzsyndrom auch rein klinisch, auch ohne, theoretisch auch ohne, also das klinische Syndrom auch erstmal ohne Bildgebung diagnostizieren und ohne Liquor und jetzt offensichtlich KI-gestützt schon erkrankungsspezifisch. Also es erfolgt ja offenbar eine Einstufung in eine spezielle Form einer Demenzerkrankung. Es gibt ja auch viele weitere und das sehe ich ähnlich. Das ist ein großes Spannungsfeld in den kommenden Jahren und wahrscheinlich auch wird es uns in das ein oder andere Dilemma stürzen.
Vielleicht können wir nochmal einen KI-Experten einladen zu so einem Thema. Oder ihr macht das bei klinisch relevant. Oder wir machen nochmal eine Co-Produktion. Weil wir merken, wir kommen da an den Rand unseres Wissens, aber wir werden uns damit auseinandersetzen müssen und auch positionieren. Deswegen habe ich das Thema auch ausgesucht, weil wir auch ein bisschen über den, so ein bisschen die Perspektiven aufzählen wollen, was gibt es im Moment gerade in der Wissenschaftswelt, auch wenn wir nicht alles immer ein bisschen in die Tiefe durchdringen, sonst müssten wir uns, glaube ich, eine Woche nur hinsetzen für dieses Paper. So kompliziert können Fachpublikationen sein. Das ist, man bricht sich auch keinen Zacken aus der Krone, wenn man das einfach hier offen kommuniziert, dass man irgendwie gewisse Dinge nur bis zu einem gewissen Grad durchdringen kann. Und das wäre das Stichwort für meine letzte Arbeit, die ich rausgesucht habe. Wir sind doch ein bisschen länger, aber ich glaube, das will ich ganz kurz noch anfügen, das sind immer so ein paar technische Highlights, die habe ich immer ganz gerne mit dabei, dass man die auch erzählt. Da geht es um ein Implantat, was bisher nur im Tierexperiment angewendet wurde und was resorbierbar, also auflösbar ist, was man um einen Nerven wickeln kann, was mit einem Kühlmittel die Nervenstruktur so runterkühlt, dass ein akuter Schmerz damit unterdrückbar ist. Also unsere Nerven leiten ja den Schmerz und man hat das bei Ratten bei einem Nervus ischialicus, glaube ich, implantiert. Und die Technik ist soweit, das war ein Science Paper, dass es tatsächlich Materialien gibt, die im Körper bleiben können, sich auflösen können und sozusagen als Mini-technisches Device Nervenstrukturen hemmen können durch Runterkühlen. Ich glaube, bis auf 5 Grad wurde der Nerv relativ schnell runtergekühlt und es wurde die Nervenschmerzleitung blockiert. Und es wird gut gesagt, ja, das ist nur ein Tierexperiment und nein, das ist jetzt nichts für chronische Schmerzen, aber es könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, irgendwann mal postoperativ akute Schmerzen zu beeinflussen, dass vielleicht ein Operateur, wenn er an irgendeiner schwierigen Stelle ist, da gleichzeitig noch so ein Implantat hinlegt und für eine gewisse Zeit die Schmerzweiterleitung hemmt. Ich fand das einfach ein interessantes Hightech-Feature, war auch hochrangig publiziert in Science, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und wollte es einfach mal kurz vorstellen. Was denkt ihr zu solchen Dingen, wenn ihr sowas lest?
Ich musste ein bisschen an deine Projekte denken, Lars, die du machst mit Parkinson-Demenzpatienten, mit der Magnetstimulation. Also das ist auf jeden Fall was sehr futuristisch wirkt. Und klar, man kann sich fragen, braucht man das? Ist das notwendig? Aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, dass man sowas machen könnte und dass es solche Materialien gibt, die sich im Körper auflösen. Ich war vor wenigen Wochen bei einer Fortbildung, da ging es um Nervensonographie. Und da waren viele Anästhesisten und die haben einfach Sonographie gesteuert, alles blockiert. Die können alles blockieren, was man sich vorstellen kann mit Botox oder mit einem Lokalanästhetikum. Also ich glaube, man kann auch so schon viel machen, um akuten Schmerz oder auch chronischen neuropathischen Schmerz zu behandeln. Aber ja, spannendes Feature. Ich kann nachvollziehen, dass du das spannend fandest, das Paper. Aber ja, es wirkt noch etwas futuristisch, finde ich.
Ihr hattet es auch nicht ausgewählt. Ich hatte ja 15, 20 Paper und ich habe das jetzt noch reingemogelt am Ende. Ja, ja. Bin mir an den Message aber jetzt noch losgeworden. Ja, ob das jetzt klinisch irgendwann klinisch relevant wird, kann man nicht sagen. Aber ich finde es sonst ganz basic, das mal zu zeigen, was man alles technisch gerade schon erprobt. Und ob das jemals im Menschen Anwendung findet, wissen wir, glaube ich, nicht. Ne? Leute, wir haben 46 Minuten gesprochen, länger als geplant. Ich habe mich amüsiert und fand's wirklich interessant, auch von euch andere Impulse zu hören. Ich hoffe, wenn ich das jetzt hier kurz abrappen darf, dass für unsere Hörerinnen und Hörer das auch interessant war, als Sonderepisode mal sozusagen noch ein paar liegen gebliebene Publikationen, die es nicht in den Podcast geschafft haben, nochmal so als Rückblick, Halbjahresrückblick zu hören, aus der Sommerpause heraus, anstelle einer August-Ausgabe. Wir bedanken uns bei unseren beiden Gästen. Vielleicht ist das ja ein Auftakt für eine weiterführende Co-Produktion. Wer weiß, vielleicht machen wir nochmal einen anderen Rückblick. Ich fand's toll und wir würden uns mit planvoll und neurotisch dann mit der nächsten regulären Folge dann in 4 Wochen wieder zu Wort melden, dann mit den ähnlichen Dingen. Und ja, Martin, Kai und Dietrich, habt ihr noch abschließende Worte, die ihr mir und unseren Hörern auf den Weg geben wollt? Dann will ich euch das letzte Wort überlassen.
Also ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass wir bei euch sein durften. Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Ich finde, dass euer Podcast ein super Beitrag dafür ist, dass man den Menschen erklärt, was ist Neurologie, was machen Neurologen, was sind neurologische Erkrankungen, denn das ist gar nicht trivial. Euer Podcast ist sehr unterhaltsam und aber auch sehr informativ auf, also beides. Es macht Spaß, euch zuzuhören und man lernt was. Also deswegen macht unbedingt weiter. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr das angefangen habt.
Ich kann mich dir nur anschließen. Ich höre bei euch auch mal echt gerne rein. Der ist so nah am Leben irgendwie. Und wir haben ja selber gerade gemerkt, dass wir, ich sage es jetzt mal sehr salopp, doch irgendwie sehr schnell in unser Fachidiotentum abdriften, sei es nur sprachlich. Und dass man sich häufig einfach bewusst werden muss, dass man doch schon sehr spezialisiert arbeitet. Und deshalb ja, finde ich es toll, dass ihr viele Dinge auch sehr allgemein verständlich erklärt. Und heute hat es mir super viel Spaß gemacht. Also von mir aus können wir das gerne in ähnlicher Form wiederholen.
Absolut.
Ich danke auch, ich fand es großartig und wünsche allen noch einen wunderschönen Tag, die das gehört haben. Und freue mich auf vielleicht ein baldiges nächstes Mal. Tschüss in die Runde.